Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Tag. 160 Quadratmeter, zwei Stockwerke, ein Garagenplatz. So sieht das durchschnittliche deutsche Fertighaus aus. Und immer mehr Deutsche entscheiden sich für so ein Fertighaus, um sich damit den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Wie dieser Traum zur Realität wird, das hat sich Sami Kames in einer Musterhaussiedlung in Köln angeschaut. Hallo, Herr Kames.
Hallo.
Wie muss ich mir denn so eine Musterhaussiedlung vorstellen?
Das muss man sich vorstellen wie ein Neubaugebiet. Da stehen 24 Häuser von 24 unterschiedlichen Firmen und es wirkt eigentlich alles wie eine Dauerausstellung. Und aussehen tut es so, vor jedem Haus ist frisch geschnittener Rasen, ein Haus hat sogar einen Pool, alles ist sehr, sehr aufgeräumt und vor allem ist es sehr auf Verkauf ausgerichtet. Sprich, in diesem Haus sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und alles ist so eingerichtet, dass man sich denkt, wow, genau hier und genau so will ich wohnen. Wenn man in diese Häuser geht, sieht alles so aus, als wären die Bewohner nur kurz mal weg. Aber in jedem Arbeitszimmer oder in einem Kinderzimmer sitzt dann eine Verkäuferin oder ein Verkäufer und die verkaufen dann die Häuser. Und zwar in allen Häusern ist es gleich und auch bei jeder Firma.
In dieser Musterhaussiedlung sind alle Häuser Fertighäuser. Wenn ich Fertighaus höre, denke ich an so ein schnörkelloses Einfamilienhaus mit dünnen Wänden und einem handtuchgroßen Rasen vor der Haustür. Stimmt mein Vorurteil dann?
Ne, das ist tatsächlich ein Vorurteil und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Fertighäuser in Deutschland nicht so verbreitet sind wie zum Beispiel in den USA. In einem Fertighaus, wenn man drinsteht, merkt man tatsächlich keinen Unterschied zu einem klassischen Haus, also einem Haus, das Stein auf Stein gebaut wird. Auch die Lebensdauer ist tatsächlich gleich lang, 120 Jahre ungefähr, aber einen Unterschied gibt's. Wenn man beim Fertighaus ein bisschen drauf achtet, welche Materialien man verwendet, dann kann man das alles nach den Jahren wieder zurückbauen und recyceln und das ist irgendwie schon spannend, weil es mit Steinhäusern nicht geht.
Sami Kames hat für den Mikrokosmos Menschen getroffen auf der Suche nach ihrem Traumhaus.
Moin. Guten Tag, Sami Kames vom Deutschlandfunk. Grüße Sie. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sie sind schon 5 Minuten vor der Eröffnung der Fertighauswelt hier. Vorfreude?
Also Spannung schon auf das, was man sieht. Aber ansonsten, wir haben heute Nachmittag noch einen Termin, deshalb wollten wir möglichst früh da sein.
Ah, noch nicht das erste Mal hier.
Doch, quasi das erste Mal.
Genau. Was erwarten Sie denn?
Ach, einfach mal Einblicke in Häuser. Wir fangen gerade erst an zu schauen.
Haben Sie so einen groben Zeitplan, wann denn das eigene Fertighaus oder das eigene Eigenheim stehen sollte?
Nee, eigentlich sind wir zeitlich noch gar nicht unter Druck, aber wir haben gesagt, wir fangen jetzt ganz entspannt mal an. In den nächsten 3 Jahren wäre schön, aber wir sind, glaube ich, recht früh dran.
So, früh dran sind wir auch. Jetzt ist offen, gehen wir rein, ne?
Ja, vielen Dank.
Danke, viel Spaß heute.
Die Musterhaussiedlung, eine Reportage von Sami Kames.
Schönen guten Tag,
hallo.
Erste Mal bei uns?
Ja.
Wunderbar. Darf ich, wenn Sie mögen, Ihre Postleitzahl erfahren?
Ja. 51371.
Sehr freundlich von Ihnen. Dankeschön. Macht bitte 6 Euro und mit dem Beleg ist der nächste Besuch kostenfrei.
Alles klar. Okay.
Der besagte Beleg für Sie. Vielleicht noch 1 Euro klein. Geht um Sie, gibt es einen kleinen zurück.
Ja, ich guck mal. Einen Moment.
Zurück. Dankeschön. Sie dürfen natürlich sehr gerne in jedes Haus reingehen. Wenn Sie Fragen haben, Fachberater sind immer vor Ort für Sie in den Häusern.
Okay.
Okay, das war's schon.
Okay, alles klar, danke schön.
Viel Spaß.
Danke.
Durch den Regen kommt jetzt Herr Kreuzer auf mich zu, hemdsärmelig, unter dem Arm eine Laptoptasche und ein Kabel. Guten Morgen.
Sehr pünktlich.
Sami Kames, ich grüße Sie. Danke für die Zeit. Danke, dass ich kommen darf.
Samstags und Sonntags ist hier halt viel los, aber wir haben ja sonntags geschlossen.
Das wird gelesen, Sonn- und Feiertage sind Tage der Familie. Ja, wir bitten Sie um Verständnis. Ach, wirklich?
Ja.
So.
Alle haben auf. Nur wir nicht.
Aber jetzt gehen wir in das Haus, es ist wirklich wie eingerichtet wie ein ganz normales, als würden Sie hier wohnen, frische
Genau,
manche Äpfel.
Leute fragen, ob ich hier wohne.
Haben Sie hier schon mal übernachtet?
Nee. Möchte ich zwar mal, aber habe ich noch nicht gemacht. Die Duschen funktionieren, Badewanne funktioniert, der Herd funktioniert. Also mittags mache ich mir schon mal was warm, aber übernachtet habe ich noch nicht.
Jetzt gibt es einen Kaffee?
Genau. Wir haben natürlich, die Maschine kann alles, Cappuccino, Latte Macchiato. Wir haben bestimmt auch Sojamilch, weil eine Kollegin ist Veganerin. Eine Hafermilch ist hier.
Nee, wollen schwarzen Sie Kaffee, danke.
Schwarzen Kaffee?
Ja. Okay. Super, danke. Das Haus von Herrn Kreuzer füllt sich jetzt. Insgesamt 6 Interessenten sind da. Guten Tag. Jetzt kommen Sie hier in dieses Haus. Auf was gucken Sie denn zuerst? Haben Sie schon so einen Fertighausblick?
Ja, wir haben schon einen Fertighausblick über die Einteilung von den Räumen, ob das praktisch ist. Und ja, wir haben schon eine Vorstellung für uns beide.
Wie sieht diese Vorstellung aus?
Da wir ein gewisses Alter haben, möchten wir barrierefrei haben im unteren Stockwerk. Wir haben noch da, wo wir wohnen, das ausgesucht. Da bin ich schon 2 Jahre auf Grundstückssuche. Wir haben zwar ein größeres Bebauungsgebiet, aber da möchten wir nicht hin. Und da möchten wir nicht auf der Terrasse sitzen und der Nachbar muss sich nicht unbedingt eben seine Marke von der Zigarette riechen. Deshalb suchen wir ein Grundstück, auch von privat. Und wir haben ja Zeit. Wir wohnen recht schön und möchten nur eben alles Kleine haben.
Der Mikrokosmos heute aus der Musterhaussiedlung in Köln-West. 24 Musterhäuser stehen hier, alle in Fertigbauweise. Und wir sind heute hier, weil diese Branche boomt. Zum einen, weil der Bausektor ganz allgemein wächst, zum anderen aber, weil der Trend zum Fertighaus geht. 20% mehr Absatz, das sagt die Branche über sich selbst, ein Wachstum, das bis ins nächste Jahrzehnt anhalten soll. Und auch Herr Kreuzer, der hier im Büro direkt neben mir sitzt, sagt, sein Verkaufsjahr sei außergewöhnlich.
Also ich hatte noch nie ein besseres. Ich habe jetzt mein bestes Jahr, was ich bisher hatte, schon überholt. Ich habe also schon 1 Million mehr Umsatz als in meinem besten Jahr. Woran es liegt, kann ich gar nicht genau sagen. Vielleicht habe ich Glück gehabt, vielleicht Erfahrung, ich weiß es nicht.
In Zahlen in diesem Jahr, wie viele Häuser haben Sie schon geplant, umgesetzt, verkauft?
Ich habe jetzt 17 Verträge abgeschlossen und ja, am Ende des Jahres sind es dann vielleicht, keine Ahnung, 20, 25. Und mein bestes Jahr bisher waren, glaube ich, 14.
Mich interessiert ja auch, inwiefern das quasi ein deutscher Traum ist, ein Eigenheim zu haben, sich was zu bauen, um es zu haben und um es zu besitzen über mehrere Generationen. Was macht denn diesen Traum vom Eigenheim und vom Fertighaus dann aus?
In Holland war es, oder in Niederlanden war es halt zumindest vor ein paar Jahren so, dass die, glaube ich, 80% Wohneigentum hatten. Und in Deutschland waren es irgendwelche 40% oder 50%. In Deutschland sagt man so tatsächlich, man baut jetzt einmal das Haus und da will man für ewig drin leben. Ich habe Baufamilien, die sind 30 Jahre alt oder so, die reden über behindertengerecht, rollstuhlgerecht, altersgerecht. Manche haben noch nicht mal Kinder und überlegen, wie es ist, wenn die Kinder ausgezogen sind. Ich glaube, so wird man in den Niederlanden nie denken. Da wird ein Haus nach 8 Jahren im Schnitt verkauft und dann geht man halt einen anderen Job, anderes Haus. Und hier in Deutschland baut man fürs Leben und fährt dann halt 2 Stunden zur Arbeit.
Ich will gar nicht stören, genau. Ich bin auf die Vorhut. Mein
Mann kommt. Sein erstes Kundengespräch am Tag und ich darf zuhören.
Ja, hallo. Wobei jetzt ist ja die erste Woche nach
Hallo.
Der, ich glaube, die erste Woche nach dem Urlaub ist immer.
Ja. Ja. Unbeantwortete E-Mails, oder?
Genau, da fragt man sich dann, ob man nicht besser gar keinen Urlaub macht.
Gut. Wir müssen jetzt mal erstmal
Sie haben sich ja Punkte aufgeschrieben,
ja, genau.
Vielleicht.
Die Fußbodenheizung, ist die im Fließestrich verlegt oder ist die oben drauf, wissen Sie
die
das?
Die ist auf, wird drauf geklickt.
Als Fließestrich, Prinzip, oder? Genau, drauf gegossen, ja. Ne? Ja, ja, genau. Okay, jetzt nehmen wir mal die Preisdifferenz an, die 20.000 Euro für, mit Tiefenbohrung. Dann würde das ja gefördert werden mit 4.500 Euro, die Erdwärme. Circa, wenn die A-Jahresarbeitszahl von der Pumpe stimmt. Mhm. Aber es dürfte ja stimmen, oder? Ja. Also, und ein Pufferspeicher, wissen Sie, ob wir da haben wir einen ausreichend großen?
Das Programm immer direkt mit.
Das wären auch nochmal 500 Euro, dann wären das 5.000 Euro, die davon abgingen.
Plus, es ging ja vom Gesamtpreis die jetzig verbaute Heizung auch
ab. Nein, das ist zusätzlich.
Ach, das ist alles,
dann wäre die ja günstiger.
Pufferspeicher ist 800 Liter.
Dankeschön.
Was jetzt passiert? Herr und Frau Hirschmann gehen eine Liste durch mit Herrn Kreuzer. Auf dieser Liste stehen
alle Sachen, die in diesem neuen Haus sein sollen, Summe, die das Haus dann kostet, ungefähr 360.000. Und dann ändert sich dieses Gespräch langsam, weil die Familie überlegt, doch nicht alles aus der Hand von Herrn Kreuzer und seiner Firma Baufritz zu bauen, sondern vielleicht selbst zu machen.
Bis wann wäre denn Deadline, dieses Kernthema zu besprechen?
Das müssen wir schon jetzt in Auftrag machen.
Ja, das müssen wir auch.
Also Ziel ist ja heute, wichtig, den Auftrag zu schreiben. Und da müssen wir schon sagen, ob wir jetzt die Gewerke mit reinnehmen oder nicht.
Ja, das finde ich jetzt echt schwierig.
Wie viel kostet das Haus ohne alles? Also mit Fenstern und Türen. Sie wissen, was ich meine, wenn ich selbst koordinieren müsste.
Dann wären wir bei 225.
Mit außen komplett fertig? Mit
also dabei ist die Außenwand, die Zwischenwände, die Decke, das Dach, die Fenster, die Haustür, die Innentüren sind auch dabei, die beiden Treppen, der Carport, das Vordach natürlich dann auch, die Spenglerarbeiten und die Spachtelarbeiten. Das heißt, die Wände sind fertig verspachtelt, sodass man die nur noch streichen muss. Aber ich kann es Ihnen ehrlich gesagt nur empfehlen. Meistens empfehle ich, nehmen Sie lieber Schlüssel fertig, dann haben Sie Ruhe. Aber ich traue Ihnen das jetzt einfach echt zu.
Ne, ja,
klar. Ja, okay, mal frische Luft ans Gehirn. Das
ist machen wir mal, ja?
Vorne gibt es auch Kuchen.
Wie spät ist es jetzt?
10 vor 1.
Also bis 1:30 geben wir Zeit. Bis gleich, Herr Kreuzer.
Spannendes Gespräch, Herr Kreuzer, das Sie jetzt geführt haben.
Mir macht es Spaß. Also einfach, Sie merken ja vielleicht, dass ich, mir geht es nicht darum, jetzt möglichst viel Umsatz zu machen. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, Schlüssel fertig, weil das sind 150.000 mehr. Sondern ich versuche rauszufinden, was passt zu dieser Familie. Also wer sich so reinarbeitet mit Jahresarbeitszahlen, mit sie hat ja wirklich mehrere Details genannt, wo man merkt, sie hat sich wirklich damit beschäftigt. Da denke ich, der Frau macht es auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Die wird das gut können. Und mit der Unterstützung von der Architektin und von Baufritz und auch von meiner Seite wird das gut gehen. Und das ist mir dann mehr wert, als dass ich dann denke, jipp, mehr Umsatz gemacht.
Ich saß ja jetzt neben Ihrem Schreibtisch so ein bisschen wie so ein Sportmoderator, weil im Großen und Ganzen hat sich eine Familie entschieden, quasi ein Haus nicht so zu bauen, wie es, oder nicht so zu kaufen, wie es hier steht. Und
also
Ihnen
gekauft ist es ja schon.
Gekauft ist es schon, genau. Aber nicht in der Ausstattung so zu nehmen, wie Sie es auch anbieten, sondern von einem Volumen von 370.000 auf ein Volumen von 220.000 zurückzugehen, was bei Ihnen weniger Provision bedeutet.
Ganz klar.
Und bei dieser Familie irrsinnig viel mehr Aufwand, Zeit, Arbeit. Wie viel Provision ging Ihnen da jetzt quasi bei so einem Gespräch durch die Lappen, wenn man so will? Oder auf wie viel Provision müssen Sie verzichten?
Naja, es ist ein Drittel vom Umsatz und damit ein Drittel meiner Provision. Ich kriege wirklich für jede 1.000 Euro Umsatz, kriege ich halt so und so viel Provision. Egal, ob es die ersten 1.000 Euro sind oder der hunderttausendste Tausender. Und von daher entgeht mir jetzt ein Drittel des Geldes, ganz klar. Aber ich denke bei meiner Arbeit nicht an Geld. Ich bin mit den Leuten in Kontakt. Ich will, dass die das Beste für sich kriegen. Wenn man jetzt so vom Verkäuferischen her denkt, geht es ja auch immer letztendlich um Weiterempfehlung. Und mir geht es darum, dass die auch nachher glücklich und zufrieden in ihrem Haus sind. Und dann werden die mich halt eher weiterempfehlen, als wenn die dann sagen, ja, der hat uns jetzt in so ein blödes Ding reingedrückt. Der kriegt keine Weiterempfehlung. Zum Beispiel.
Was machen Sie jetzt?
Jetzt koche ich mir was zu essen. Die Zeit und die Freiheit nehme ich mir. Manchmal kommen dann Interessenten rein und sagen, es riecht hier lecker oder gucken ein bisschen erstaunt. Aber ja, die Freiheit nehme ich mir. Das ist jetzt hier aufwendigstes Kochen. Heißes Wasser auf das Gericht und dann ein bisschen köcheln lassen. Das war jetzt mein Kocheinsatz.
Es gibt Fertigreis.
Das ist Thai Curry.
Aber Bio, logisch.
Ja, ich ernähre mich nur oder in der Familie, kaufen nur im Bioladen ein und sind auch alles Vegetarier.
Während Herr Kreuze sich sein Bio-Curry kocht oder köchelt, bin ich jetzt verabredet mit Herrn Utsch. Der arbeitet in Haus Nummer 15 und der hat heute, weil es eben zum Eigenheim gehört, wie der handtuchgroße Rasen, ein Grill-Event organisiert. Gucken wir mal rein, ob Herr Utsch schon Zeit hat für mich. In ungefähr einer gute halbe Stunde sollten die ersten Kundinnen und Kunden kommen. So, jetzt gehe ich durch die Terrassentür in ein Wohnzimmer, das so aussieht, als sind die Leute, die hier leben, gerade kurz raus was einkaufen. Herr Utsch, guten Tag.
Einen schönen guten Tag, grüße Sie.
Herr Utsch, was haben Sie denn hier heute geplant? Die Küche ist so voll wie beim Familienfest.
Ja, wir haben heute eine besondere Veranstaltung geplant. Wir haben ein Grill-Event organisiert für Bauherren, für Bauinteressenten, für Kooperationspartner, die wir heute eingeladen haben. Und möchten einfach in dem Rahmen so ein bisschen netzwerken, ja, Kontakte untereinander herstellen. Und wir machen diese Events in diesem Jahr vor dem Hintergrund 70 Jahre Fingerhaus, ein Jubiläumsjahr. Seit 1948 bauen wir Fertighäuser und beliefern ganz Deutschland mittlerweile pro Jahr mit ca. 800 Häusern.
800 pro Jahr. Wie viele haben Sie in diesem Jahr schon?
Naja, es sind schon etliche, die ich auch selbst schon vermarkten konnte. Es sind noch einige Bauvorhaben, die noch nicht zum Abschluss gekommen sind. Oftmals ist halt die Hürde, dass das passende Grundstück gefunden wird. Das ist so ein bisschen unser größtes Thema, das passende Baugrundstück zu finden für die Bauinteressenten in dem Bereich und der Region, wo sie eben ihren Bauwunsch umsetzen möchten.
Das Grillen gehört ja quasi zum Eigenheim wie die Haustür zum Haus, ne? Das genau. Ist ja Yin und Yang so ein bisschen, oder?
Genau, richtig.
Ja, denn zu den Zimmern ist immer so ein kleines Schildchen. Ich lese mal vor. Ich bin ein Wohn- und Esszimmer, bin unglaubliche 41,40 Quadratmeter groß und das beliebte Zentrum des Familienlebens. Offen und doch klar gegliedert, großzügig und hell, mit Wohlfühlgarantie. Wer schreibt denn sowas?
Ja, das kommt aus unserer Marketingabteilung. Ne? Die denken sich sowas aus letztlich. Wir finden einfach wichtig, dass man so mal eine Raumgröße hier mit angibt, dass jemand, wenn er reingeht, aha, das sind so die 40, 41 Quadratmeter, um die mal wirken zu lassen.
Genau, bei der Küche steht nämlich, meine Größe ist 14,49 Quadratmeter. Und ich bin offen, großzügig und modern. Vielleicht so ein bisschen wie eine Partnergesuche, ne? In der Zeitung hinten drin.
Das muss ich mal Marketing, muss ich denen mal mitteilen. Da ist man ja auch ein bisschen betriebsblind. Man guckt da mal drauf, naja, gut, ist beschrieben, man lässt das aber gar nicht so wirken eigentlich, wie Sie es jetzt gerade wirken lassen. Also, spannend.
Es ist kaum zu glauben, es spielen sich große Dramen in der Fertighauswelt ab. Eine Familie entscheidet jetzt, ob sie schlüsselfertig kauft, das Zauberwort in der Branche, mehr Geld, mehr Provision für die Verkäuferinnen und Verkäufer, oder ob sie möglichst einfach baut, heißt, man spart Geld, aber es gibt mehr Stress für die Bauherrinnen und Bauherren. Ein Ort, an dem sich quasi diese Dramen kondensieren, ist vielleicht die Theke, der Eingangsbereich. Hier sitzt jetzt Frau Hirschmann und denkt nach. Und ich klopfe mal ganz vorsichtig an. Frau Hirschmann, Sie haben sich jetzt gestärkt mit einem Kuchen und einer Cola, mit einer Nervennahrung. Sie haben eine große Entscheidung zu treffen. Und Sie sinnieren jetzt alleine am Fenster.
Richtig. Meine bessere Hälfte hat sich gerade zum Denken zurückgezogen.
Und jetzt kondensieren sich quasi 2 Jahre Planung vom ersten Gedanken, wir wollen uns ein Haus bauen, es soll ein Fertighaus sein, zu heute, wie wollen wir es machen? Und Sie haben sich eine halbe Stunde Zeit gegeben, um jetzt eine Entscheidung zu treffen. Das ist doch ein Showdown.
Ja, schon.
Haben wir gerade eben auch gesagt, das ist jetzt eigentlich verrückt, ja? Dass wir jetzt in der Phase, wo wir eigentlich jetzt dachten, jetzt können wir uns zurücklehnen, jetzt läuft alles, jetzt eigentlich an dem Punkt hin, wo wir sagen, reißen wir das Ruder nochmal rum.
Das hat sich in den letzten 2 Wochen ja schon rauskristallisiert, umso mehr man dann nochmal in die Tiefe gegangen ist. Wir haben schon überlegt, gestern haben wir schon überlegt, sollen wir nicht noch mehr selber machen? Wie ist das überhaupt umsetzbar? Also eigentlich ist das jetzt nur zu Ende gedacht, was wir schon angefangen haben zu denken.
Tiefe Blicke ausgetauscht, ich ziehe mich mal zurück. Die Kuchenteller sind quasi leer geräumt, Zucker ist wieder drin im Organismus. Aber trotzdem lasse ich es jetzt mit der Entscheidung alleine. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder im Büro von Herrn Kreuzer. Ne? Gute Diskussion noch. Zurück zu Herrn Kreuzer, bei dem jetzt
Doomsday ist, Entscheidungstag. Wie viel, ja, was wird passieren? Gibt es den klassischen Typ Fertighausbauer, ab in Urlaub, wenn ich zurückkomme, muss ich nur noch umziehen, weil mein Haus fertig gebaut ist? Oder gibt sich deine Familie tatsächlich den Stress, ein Haus zu bauen und alles von Anfang bis Ende selbst zu organisieren, sobald das Haus da steht, wo es hingehört, also Innenausbau? Handwerkern streiten, oh, wenn ich dran denke, dann wird mir schon ganz anders. Aber ich glaube, es gibt Leute, die da total Bock drauf haben.
Nur Holzbau, ja. Gratuliere.
Danke.
Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung.
Herr Kreuzer, wir würden aber gerne noch ins Angebot den Außenladen mit reinnehmen.
Also die Entscheidung ging jetzt ganz schnell im Türrahmen. Frau Hirschmann und Herr Marquardt haben sich entschlossen, selber auszubauen. Und jetzt geht es noch um Details.
Dann fehlt ja nur noch der Innenausbau, oder?
Man kann auch mal eine Weile ohne Estrich und
Fußboden. Habe ich auch gedacht. Ich hab mir das habe ich ihm nur noch nicht gesagt.
Sie auf dem Nachtrag wird normalerweise dann eingetragen, wie viel mehr oder weniger es geworden ist. Ich mache das der Einfachheit halt halber immer so, dass ich einfach einen neuen Preis reinschreibe. Das ist also der Angebotspreis, hier 189.000. Plus die Mehrwertsteuer halt für Kindergärten und Schulen, dass der Staat schöne Sachen machen kann.
Wenn das wir jetzt machen würden.
Ja, und natürlich für Subventionen für Braunkohle und Atomstrom. Das wird auch alles damit bezahlt. Dann dürfen Sie hier.
Wir hatten ja, glaube ich, letztes Mal Deadline der Änderung war Oktober, oder?
Im ursprünglichen Vertrag stand.
Ich unterschreibe schon mal.
Bauantrag, Einreichung 1.9. Baugenehmigung 1.1.
Nee, ich meine was anderes, und zwar die endgültige Rücktrittsmöglichkeit.
Das hast du jetzt nicht wirklich
gefragt. Doch. Genau, wenn Sie jetzt das nicht mehr brauchen, können Sie Baufritz natürlich direkt sagen, Sie brauchen kein Rücktrittsrecht mehr. Dann können Sie, falls gewünscht, im Termin eventuell auch noch nach vorne rutschen.
Ganz ehrlich, jetzt veräppeln.
Nein, ich wollte, aber das war ja wichtig.
Wir treten doch jetzt nicht mehr zurück.
Ja, aber deswegen können Sie jetzt sagen.
Ja, komm, ja, weg. Okay. Ja, oder? Ja, also, ja.
Du musst doch unterschreiben, bitte.
Einfach immer wieder schön, sowas zusammen zu machen.
Ja.
Ist für mich auch schön, dann mitmachen zu dürfen. So, weil ich bin ja so ein bisschen mit eingezogen,
Sie
keine
uns
Sorge.
Auch mal besuchen, oder?
Ich komme gerne.
Wir laden Sie doch mal ein.
Wir können auch gerne einen Tag der offenen Tür oder so machen.
Ja.
Können wir schauen.
Ja.
Die Musterhaussiedlung. Eine Reportage von Sami Kamis.
Schönes Wochenende noch.
Dankeschön, Ihnen auch.
Danke.
Morgen schön frei.
Ja, danke.
So, ich guck mal, was wir da vergessen haben. Unser Hausstand in Köln.
Eine Musterhaussiedlung wie die in Köln-West ist das Klischeebild deutscher Neubaugebiete. Vorstädte von der Stange. Praktisch, schick, aber auch austauschbar und einfallslos, das sagen zumindest Kritiker. Einer davon ist der Philosophieprofessor Christian Ilies. Er findet, dass vielen Menschen das Gefühl für Ästhetik abhanden gekommen sei. Sami Kamis hat mit ihm über Carports, Individualität und den Blick für Schönheit gesprochen.
Also Sie sind Philosophieprofessor und beschäftigen sich auch mit Architektur, eine Kombination, die nicht allzu häufig ist. Und Sie beschäftigt vor allem die Frage, wohin die Kategorie der Schönheit gegangen ist in der Architektur. Ich will mal mit einer persönlichen Frage anfangen. Wohnen Sie denn in einem Altbau oder in einem Neubau?
Wir wohnen in einem schönen Altbau von 1903 und ich muss auch sagen, wir haben gezielt nach einem solchen Gebäude gesucht, weil es doch eine Bauqualität hat, die nicht unbedingt heute überall zu finden ist.
1903, das klingt nach einem schönen Altbau. Schön ist aber trotzdem eine sehr subjektive Kategorie, nehme ich an, ne?
Da würde ich widersprechen. Natürlich färbt unsere persönliche Sicht der Welt auch unsere Vorstellung von Schönheit. Aber es gibt doch eine erstaunliche Übereinstimmung, gerade bei Fragen der Schönheit oder der Hässlichkeit. Es gibt wohl sehr wenige, die monotone, graue Betonstraßenfluchten mit stets gleichen horizontalen Fenstern und tristen, verfallenden Oberflächen als schön bezeichnen würden.
Sprechen wir mal über Fertighäuser. Was ist denn ein Fertighaus?
Nun, der Begriff ist nicht ganz präzise definiert. Es gibt einen weiteren und engeren Möglichkeit, ihn zu verstehen. Fertighaus in dem engeren Sinn ist ein Haus, das einen festen Typ hat, in dem die einzelnen Bestandteile, die Wände, die Decke, das Gebälk, die Türen, Fenster, alles vorgefertigt werden und dann vor Ort in relativ hoher Geschwindigkeit zusammengefügt, sodass sehr schnell dieses Haus in einem bestimmten Typ dort entsteht. Die Freiheiten des Einzelnen, des Kunden hier mitzugestalten, sind dann beschränkt. Es bleibt in der Regel im Rahmen eines gegebenen Typus.
Sie haben Erfahrung mit Fertighäusern, Herr Ilies.
Ja, ich wurde in einem Fertighaus groß, das leider bautechnische Mängel der 60er Jahre hat. Es stinkt seit 20 Jahren und der Geruch ist leider nicht rauszukriegen. Aber es ist ein Haus, was Eiermann entworfen hat, einer der führenden Architekten der jungen Bundesrepublik.
Genau, der die Hauptstadt Bonn mehr oder weniger gebaut hat und geprägt hat mit seinen Bauten.
Und es ist durchaus eine intelligente und sehr kluge Innenaufteilung, die einer Familie in einem bescheidenen räumlichen Rahmen ein gutes Leben ermöglicht. Natürlich können...
Aber ist es möglich, intelligent vorgefertigt zu bauen?
Natürlich. Es geht auch nicht darum, Fertighäuser an sich zu verdammen. Es gibt sehr gute Architekten, die Fertighäuser oder Typen für Fertighäuser entworfen haben. Es gibt sehr gute Fertighäuser mit qualitativ hochwertigen Materialien, die auch landschaftlich eingebettet sind, die in einer guten Weise in die Umgebung passen. Denken Sie etwa an die Holzfertighäuser Skandinaviens. Es gibt diese Möglichkeiten. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten. Aber die Fragen, die wir uns ja gerade stellen, sind diese Typen anonymer Katalogfertighäuser, die heute über alle Baugebiete Deutschlands gewissermaßen regnen und die in doppelter Weise eine Zumutung darstellen. Erstens, weil sie gerade die genannten Schwächen haben, dass sie eine große Fläche einheitlicher, konturloser Architektur bieten. Zweitens, da sie in der Regel eine ökologische Katastrophe sind, weil eine wirklich nachhaltige Bauweise viel eher etwa Reihenhäuser im Typ alter städtischer Straßenzüge fordern würde, als die Einzelhäuser im Grünen, die dann oft nur mit aufwendigen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. Aber eben auch drittens, weil sie zum Teil einfach eine, wie sollte man sagen, Überforderung des Kunden darstellen, der selber jetzt ästhetische Entscheidungen fällt, oft ohne irgendeine Hinführung für das, was passt, was zusammen sich fügt, was ästhetisch gelungen ist. Denken Sie etwa an die willkürlich angeklebten Erker. Denken Sie an den Carport, der dann irgendwo vor dem Haus steht. Denken Sie an die Alpenbalkone, die in einer Umgebung plötzlich an Häusern zu finden sind, wo sie einfach nicht passen.
Es wird gesagt, so ein Fertighaus ist sehr praktisch, muss ja nicht zwingend schön sein.
Es ist eine der großen Missverständnisse, die ziemlich umfassend in der Gegenwart ist, dass Schönheit ein Luxusgut für die Besserverdienenden ist, die sich einen Architekten und den schönen Geschmack leisten können, während die ersten und eigentlichen Bedürfnisse des Menschen zunächst nicht diese schöne Architektur ist, sondern elementar sind und es die Aufgabe ist, diese zu stillen. Das halte ich für einen fatalen Irrtum, denn Schönheit gehört zu den elementaren Bedürfnissen des Menschen. Und es ist einfach nicht wahr, dass Schönheit teurer sein muss als hässliche Funktionalität. Es ist in der Regel die Fantasielosigkeit, die dazu führt, der Pragmatismus, die fehlende Bereitschaft, überhaupt darüber ernsthaft nachzudenken, was es hieße, etwas schön zu machen. Sie können mit denselben Materialien einen merkwürdigen, gesichtslosen Kubus oder ein anmutiges, leichten Pavillon bauen. Mit denselben Materialien können Sie mit demselben Aufwand etwas Schönes und etwas hässlich Belangloses bauen. Wenn Sie einen komischen Musikgeschmack haben, dann kann ich Sie bitten, auf Zimmerlautstärke zu gehen oder diesen Geschmack in Ihren eigenen Wohnungen auszutoben. Aber was Sie bauen, ist etwas, was Generationen sehen müssen, womit sie sich beschäftigen müssen, etwa wenn sie täglich daran vorbeigehen. Und das gibt dieser Kunst, dieser elementaren Tätigkeit des Menschen, die wir ja schon seit Jahrtausenden ausüben, eine ganz andere Bedeutung. Das wissen wir auch. Deswegen legt ja der Mensch schon immer so einen besonderen Wert auf die Architektur, auf die Bauweise, Es gibt eine Verantwortung der Architektur, die weit über andere Kunstformen hinausgeht, weil sie eine Kunst ist, die immer um uns ist, der wir nicht entfliehen können. Und ich glaube, dass diese Verantwortung vielfach nicht wahrgenommen oder gesehen wird, ja überhaupt nicht mehr als eine Verantwortung erkannt ist.
Ein sehr beliebtes Modell im Fertighausbau ist das Modell Pro Familia 160. Die 160 stehen für die 160 Quadratmeter. Jetzt warte ich mal, bis mein Handy lädt, dann können Sie es nämlich auch mal angucken.
Und das ist der Carport. Es ist zum Kotzen, das ist wunderbar, da können wir drüber reden. Finden Sie das nicht aus? Einfach? Okay, ich kann es Ihnen derb sagen, aber nicht ganz so. Ist es nicht furchtbar? Sie haben hier ein Haus, das nur eine große Botschaft hat, nämlich Auto. Das, was nach vorne sich streckt, ist nicht eine Tür, ein Eingangsbereich, der in irgendeiner Weise sagt, hier ist ein Heim, hier können Sie hereinkommen, hier sind Sie oder hier bist du willkommen, sondern das vor allem sagt, hier kann das Auto gut geparkt werden, hier kann das Elektroauto geladen werden. Das ist das markante Bild dieses Hauses. Und das ist aber nicht nur ein Merkmal von Fertighäusern, sondern ein ganz typisches Merkmal moderner Architektur.
Also Sie sind einen deutlich geschulteren Blick im Vergleich zu mir. Ich sehe primär mal ein Haus mit einem Dach, obenrum kleinen Fenstern, die, wenn man jetzt ein bisschen interpretieren würde, an Schießscharten mehr erinnern als an Fenster und dann tatsächlich einen großen Bereich fürs Auto, aber auch einen kleinen Garten mit niedrigem Gewächs. Das Pro Family ist relativ beliebt, kostet, sagen wir mal, nur 185.000.
Es ist in der Regel eine Illusion, dass ein Fertighaus wirklich viel günstiger wäre als ein individuell gebautes Haus. Es hat allerdings, und das ist sicher ein Vorteil, einen festkalkulierten Preis. Man weiß ganz genau, was es kostet, aber es wird viel mit gerade damit gespielt, dass Fertighäuser suggerieren, sie seien auch immer die günstigsten Bauweisen. Zweitens zur Frage der Ästhetik des Hauses. Es folgt natürlich dem klassischen Typ eines Hauses, vier Wände und ein Spitzdach. Da lässt sich hier auf den ersten Blick vor allem kritisch anmerken, dass diese horizontalen, sehr flachen Fenster im Obergeschoss nicht besonders harmonisch in die Gesamtproportionen des Hauses passen. Es ist jedenfalls von außen gesehen kein überzeugender, kein besonders einnehmender Entwurf.
Inwiefern ist denn die Einbettung des Hauses in die Umwelt wichtig, aus philosophischer Sicht?
Ja, ich würde sagen, sie ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Sie ist wichtig aus ästhetischen Gründen, weil die Einbettung ganz andere Möglichkeiten von Harmonie, von Ensemble, aber auch von Urbanität, von einer Art erlebbaren, geschlossenen, gemeinschaftlichen Raum erlaubt. Während das gleichsam UFO-Haus, das hier und überall landen könnte, wie es eben aus dem Katalog gewählt ist, einen elementaren ästhetischen Mangel hat. Wir sind nicht nur ein Wesen, was am liebsten in einer warmen Badewanne liegt und sich durch indirekte Beleuchtung in Farborgien wohlfühlt, sondern wir sind ein Wesen, was auch irgendwo einen Ort finden will, der ihm sinnvoll ist, der ihm eine Möglichkeit in anderer, umfassenderer Weise gewährt, Mensch zu sein. Und gerade das Haus ist so viel elementarer mit all unseren Aspekten verknüpft. Und deswegen ist es eben auch philosophisch so interessant. Wir werden hier angesprochen, nicht nur als sinnliches Wesen, sondern als Sinnenwesen, als ein Wesen, was ein Leben lebt, was einen Raum auch gestaltet, was selber auch kreativ wird in der Weise, wie es sein Zimmer, seinen Wohnbereich ordnet, schmückt, ausstattet. Es ist ein Raum auch für eine Lebensform, was man isst, wie man miteinander umgeht, wo man sich trifft, ob man sich eine Sitzecke baut, in der man zusammen sitzen kann. Das sind doch alles die eigentlichen Bedürfnisse des Geistwesens, des umfassend komplexen Wesens Mensch. Und dazu gehört auch, einen Ort zu finden in einer Umgebung. Gemeinsam mit anderen, einen gewissermaßen wie die alten Griechen von dem Ideal einer Polis sprachen, von einer Gemeinschaft, die auch sich als Architekturform manifestiert.
Wenn Architekten mit philosophischer Ausrichtung sagen, wer ein Haus entwirft, der soll zunächst genau wissen, für wen er baut und wo er baut. Wie geht es denn zusammen, ein Haus von der Stange, sozusagen ein Konfektionshaus,
Oder was muss passieren, dass es zusammengeht?
Vielleicht lässt sich die Richtung, in der eine Lösung zu finden ist, am besten auf die Formel bringen, dass wir uns immer klar machen, wir müssen für viele bauen, für viele, viele Menschen. Aber wir dürfen den Einzelnen nicht aus dem Blick verlieren dabei. Den Einzelnen und den Respekt, den wir ihnen schulden. Und das kann vielleicht auch darin bestehen, dass man eine Tür anders gestaltet, dass man dem Haus eine Individualität gibt und sei es das 33. in einer langen Reihe von 100 Häusern. Es kann aber auch darin bestehen, dass man dem Einzelnen auch in dieser großen Masse immer noch einen besonderen Privatraum schenkt, einen kleinen Garten, einen Bereich des ihm eigenen. Denn es gehört zu den menschlichen Bedürfnissen, diesen eigenen Raum zu haben, auch den Raum, der mit der Natur verbindet.
So wie Sie drüber sprechen, lange Häuser, Reihen, sag ich mal, in denen Platz sparend und trotzdem individuell gebaut wird, sprechen Sie vielleicht so ein bisschen an dem Wunsch der deutschen Häuslebauer vorbei. Es gibt eine aktuelle Umfrage, 84% aller Befragten wollen kaufen bzw. bauen. Und da ist das Bild des Hauses, das man sich wünscht, natürlich ein Einfamilienhaus auf einer grünen Wiese.
Dieses Bild ist ja nicht ein überzeitlich festgegebenes, das die Menschen seit dem ersten Dämmern ihres Bewusstseins in der Steinzeit vom Einfamilienhaus auf der grünen Wiese träumten. Sondern das sind Vorstellungen, die natürlich auch historisch langsam entstehen, aber die auch beeinflusst sind von verschiedenen Dingen. Dieses Bild des Hauses korrespondiert ja zum Beispiel sehr erstaunlich mit dem amerikanischen Traum des Einfamilienhauses, der ja auch sehr stark in der deutschen medialen Wirklichkeit präsent ist, spätestens seit dem Krieg, in dem das in vieler Weise uns in Soap-Operas und Ähnlichem präsentiert wird. Es gibt ja alte Lebensweisen, die auch nicht so alt sind, die durchaus andere Bilder eines gelungenen Hauses haben. Denken Sie etwa an die Gartenstädte, die in England um 1900 als Modell entwickelt wurden und die in vieler Weise, denke ich, schöne Alternativen darstellen. Es sind Reihenhäuser mit einer besonderen Betonung von grünen Gärten, kurzen Vorgärten vor dem Haus, um ein Stück Privatheit, Halbprivatheit zu haben, dann das Haus und in der Regel Gärten, die sich nach hinten erstrecken. Ökologisch sind solche Gartenstädte sehr gut, weil gerade das Reihenhaus ja ganz anders thermisch arbeiten kann als ein freistehendes Haus auf der grünen Wiese.
Genau, man hat immer eine Wand zum Nachbarn, die automatisch nicht kalt wird, ne?
Genau. Und ich denke, es geht darum, dass wir einfach darüber nachdenken, welche Bilder wir haben und auch welche Bilder wir erzeugen, beziehungsweise mit welchen Bildern wir spielen. Wenn wir natürlich die Bilder des gelungenen Wohnens allein den Verkäufern von Fertighäusern überlassen, dann wird auch dieses Bild immer mehr sich verstetigen und als einzige Möglichkeit eines gelungenen Wohnens erscheinen. Es geht darum, auch dann zu zeigen, dass in diesen alten Städten, in denen sie ja das wunderbar noch haben, wo diese Reihenhäuser mit individuellem Charakter, mit einer Fassade, die nach außen etwas ausdrückt, die der Stadt selber etwas gibt, dass diese Häuser ja eine hohe Lebensqualität oft haben.
Jetzt war ich in meiner Reportage in einem Null-Energie-Haus. Das besteht ausschließlich aus Holz und das dem Konzept Cradle to Cradle folgt. Sprich, alles, was in diesem Haus verbaut ist, in den Wänden, kann, wenn es quasi abgewohnt ist, in 50, 100, 120 Jahren, ganz normal wieder zurückgebaut werden. Dieser Aspekt, der wird häufig betont bei Fertighäusern, die sind sehr gut energetisch aufgestellt und wenn man sie richtig baut, auch noch komplett wieder zurückzubauen und zu entsorgen, ohne dass man viel Sondermüll hat.
Das freistehende Haus, das einzelne Familienhaus auf der grünen Wiese, ist in vieler Hinsicht langfristig hochproblematisch. Es gibt einerseits das, was in amerikanischen Städten schon seit Jahrzehnten zu beobachten ist, dass es diese immer weiter wachsenden Ringe um die Städte gibt, die ökologisch deswegen fatal sind, weil sie immer längere Wege, Transportwege erfordern, sodass immer mehr Ressourcen in Transport gehen, die zweitens für das Leben einer Gemeinschaft immer problematischer sind, weil die Wege länger sind, ist es schwieriger, gemeinsame Zentren, Schulen und so weiter zu haben. Man hat einen immer höheren Landverbrauch und man hat letztlich ja auch zum Teil Gärten oder Grünflächen, die gar nicht in einer sinnvollen Weise nutzbar sind, weil sie eben sich um alle Seiten eines Hauses erstrecken.
Jetzt sagen Sie, die Ökologie ist wichtig, aber auch die Schönheit ist Ihnen wichtig. Eine große Konfliktlinie scheint zu sein, Schönheit versus Individualismus. Ich baue mir ein Haus so, wie es mir halt gerade aus dem Katalog entgegenspringt und so würde ich es gerne bauen. Was macht es zu einer großen Konfliktlinie?
Die Konfliktlinie ist dort zu sehen oder zu finden, wo Individuen sich gewissermaßen ohne Geschmack austoben und wo das in dem Bauwerk Ausgedrückte eigentlich nur noch das Ego des Architekten ist. Also der Architekt versucht oft krampfhaft und mit aller Gewalt in besonderer Weise originell zu sein und vergisst, dass es eine zentrale Qualität der Architektur ist, auf die Umgebung, auf das Ganze, auf die nähere oder weitere Umwelt zu reagieren.
Also Sie sprechen jetzt vom Architekten, wo kommt denn da der Bauherr rein?
Das ist die zweite Seite des Konflikts. Wenn der Bauherr nun nach eigenem Belieben, Erker hier, Garage dort, drittes Fenster hier noch einfügen kann, ohne die Schulung, ohne den Sinn dafür haben zu können auch nur, was letztlich ästhetisch passt und überzeugend ist. Das heißt, die Individualität ist von zwei Richtungen eine Herausforderung oft an die Ästhetik. Aber man darf nicht vergessen, dass ästhetische Qualität, wirkliche Schönheit auch oder auch nur aus Individualität erwächst. Das heißt, es braucht eine geschulte, eine auf Schönheit ausgerichtete, bewusste individuelle Gestaltung, dann ist dieser Konflikt überwunden und wir haben wirklich große Architektur.
Eine allerletzte Frage habe ich jetzt. Sie haben schon erwähnt in einem Nebensatz, dass Häuser heute Konsumartikel sind. Jetzt ist es so, Fertighäuser werden mehr und mehr gebaut, die Absätze steigen und steigen. Das heißt, auch in Zukunft werden wir uns viel mit dem Konsumartikel Fertighaus beschäftigen müssen. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Zukunft des Fertighauses, was wäre dieser Wunsch?
Das ist ein Teil des Problems, dass Häuser nicht nur Konsumgegenstand geworden sind, sondern dass diese Perspektive, diese langfristige Perspektive verloren geht, dass man, wenn man baut, eigentlich kaum mehr die Hoffnung haben kann, dass seine eigenen Kinder in dem Haus wohnen, dass man also auch oft diese Idee verliert, etwas Überzeitliches zu schaffen, was das eigene Leben vielleicht transzendiert und was insofern auch eine besondere Herausforderung darstellt, dass es bleibende Qualität hat. Und vielleicht ist das auch meine Antwort auf Ihre Frage. Was würde ich mir wünschen? Dass die Menschen, die bauen, die Verantwortung tragen, Architekten, Bauherren, aber auch Gemeinden, die Bauverwaltungen, all die, die beteiligt sind, nicht nur an das Jetzt denken, sondern immer eine Perspektive von vielleicht 100 Jahren im Auge haben. Wer heute baut, sollte sich überlegen, ob das, was hier steht, wert ist, dass es in 100 Jahren hier noch steht.
Sami Kamis im Gespräch mit Christian Ildjes, Professor für praktische Philosophie an der Universität Bamberg. Damit endet der heutige Mikrokosmos. Ton und Technik Daniel Dietmann und Thomas Wittig. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2018.